die AfD war ja nie ein reiner, er wurde von außen oft gesehen, das sind jetzt so die Rechtsradikalen, wie man vielleicht 2019 auch gesagt hat. Aber da gab es ja auch unterschiedliche Strömungen. Das Problem ist nur zwischen 2019 und 2026, dass die anderen Strömungen so massiv zurückgedrängt worden sind, dass es ja nur noch die Völkischen gibt, die diese Partei bestimmen. Ja?
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Warum betrifft der Wahlsieg der AfD in Baden-Württemberg ganz Deutschland? An einem Sonntag in Baden-Württemberg gab es Wahlergebnisse. Und diese Wahlergebnisse haben mich nicht erschrocken, nicht mal überrascht, sondern sie haben mich nachdenklich gestimmt. Nämlich 18,8% der Menschen haben sich entschieden, die AfD zu wählen. Das ist erstmal vollkommen okay. So funktioniert Demokratie. Was mich aber wirklich überrascht hat, war die Tatsache, dass die Menschen danach, in den Medien danach, eine Debatte gefehlt hat. Nämlich die Debatte darüber, warum das passiert ist. Diese Debatte wurde in der Vergangenheit in besonders ostdeutschen Bundesländern immer enorm laut geführt. Es wurde versucht, so eine Art ostdeutsche Identität auf die Wahlerfolge der AfD zu bringen. Das funktioniert natürlich nicht mehr in Baden-Württemberg bei 18,8%. Und deswegen habe ich mich heute mit Christian Fuchs verabredet. Christian Fuchs ist Journalist. Er arbeitet für die Zeit im Investigativressort, hat den Bestseller Das Netzwerk der Neuen Rechten geschrieben, ist extrem gewieft und wissend, was solche Netzwerke, die AfD betrifft. Und wir haben unter anderem heute darüber diskutiert, warum so anders darüber berichtet wurde. Wir haben darüber gesprochen, wo haben wir den Abzweig verpasst. Wir haben darüber gesprochen, was hoffnungsstiftend ist. Aber vor allem haben wir darüber geredet, welche Konsequenz dieser Wahlsieg für Deutschland und Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hat. Das war ein sehr intensives Gespräch und ich wünsche euch, hört einfach aufmerksam zu. Ich wünsche hier gar nichts. Hört einfach aufmerksam zu. Mein erster Reflex war ein zynischer, als ich die Wahlergebnisse am Sonntag gesehen habe in Baden-Württemberg. Und zwar habe ich gesagt, krass, es sind also sehr viele Ossis nach Bavü gezogen, um dort wählen zu gehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich sehr traurig ist, dass das mein erster Reflex war. Und ich frage mich, wie war das in den Redaktionen, in deiner Redaktion, am Montag? Wie habt ihr darüber gesprochen, dass da diese 18,8% AfD in Baden-Württemberg passiert sind?
Mhm. Meine Chefs haben zuerst gefragt, was ist denn eure Meinung dazu? Also hatte ich das Gefühl, das ist nicht sehr häufig, dass da auch erstmal ein großes Verwunderung da war, ein großes Erschrecken auch. Das war die eine Reaktion. Die andere, als wir darüber gesprochen haben, schon fast sich daran gewöhnt zu haben, dass es jetzt so ist, dass eben diese Partei im ganzen Bundesgebiet einfach einen fester Stand hat, einen 20% kriegt.
War das so, hat man versucht, so gab es Momente, in denen man diskutiert hat, so vielleicht war unsere Argumentation, also weil ja viele Medien diese Argumentation gewählt haben, das ist so ein ostdeutsches Phänomen, das ist in Ostdeutschland ist man das nicht gewohnt, Demokratie, es gab wissenschaftliche Untersuchungen, die sogar festgestellt haben wollen, dass der Ostdeutsche so eine Diktatursehnsucht hat. Gab es so eine Debatte oder einen Moment, wo man gesagt hat, vielleicht haben wir nicht richtig berichtet. Vielleicht haben wir uns darauf ausgeruht, im Ostdeutschen, in Ostdeutschland den Schuldigen für eine in Teilen rechtsextreme Partei wie die AfD zu sehen.
Ja, ich glaube, das ist noch zu früh. Ich glaube, die Debatte werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten erleben. Die hatten wir auch schon teilweise bei uns, bei der Zeit, weil wir ja natürlich auch ein paar Ostdeutsche auch sind, die immer wieder das gesagt haben, nein, ihr dürft das nicht darauf reduzieren, dass da Menschen Diktaturerfahrung haben und jetzt deshalb nie gelernt haben, Demokratie zu leben, sondern das hat auch viele andere Gründe und guckt mal an, wie viele andere Phänomene auch, das kommt in 10 Jahren auch im Westen an, das gab's, die Stimmen gab es bei uns auch schon immer, also die Idee von Wolfgang Engler, die Ostdeutschen als Avantgarde, im Guten wie im Schlechten. Und genau das ist ja eingetreten. Also das, was wir Ostdeutschen in der Redaktion gesagt haben, das kommt jetzt auch bei denen an, die ansonsten sich nur in Hamburg aufhalten.
Was machen wir jetzt?
Was machen wir jetzt? Ich glaube.
Also, das ist für mich die wichtigste Frage, weil. So, jetzt haben wir den Salat.
Ja, was mich vor allen Dingen am meisten überrascht und bedrückt hat, ist, da ist ein Spitzenkandidat, der offensichtlich gegen alle Ideale dieser Partei verstößt. Also er selbst Rumäner nach eigenen, wenn man das Konzept der AfD ernst nimmt, Remigration, müsste er selbst remigriert werden. Zweitens, er hat drei Verwandte, unter anderem seine Wahlkampfmanagerin und seine Ehefrau bei anderen AfD-Abgeordneten angestellt, also so einer Vetternwirtschaft, sich selbst bereichern, Sachen. Und er hat ostentativ gezeigt, ich habe so gar keinen Bock auf dieses Amt. Ich tanze zwei Wochen im wichtigsten Wahlkampfphase lieber auf einer Magerkonferenz rum und will auch gar nicht in den Landtag einziehen, wenn ich nicht Ministerpräsident wäre, sondern ich will gerne in Berlin bleiben und da weiter Karriere machen. Und wir wissen seit vielen Jahren, dass er in Russland quasi als Einflussagent gilt, laut internen Papieren der russischen Präsidialregierung. Also auch da, wo jemand eventuell für andere Interessen unterwegs ist und nicht nur für die patriotischen deutschen Interessen. All diese Dinge. Man denkt, das ist, doch muss dann auch den Wählerinnen und Wählern der AfD mal offensichtlich werden, dass da jemand gegen die Interessen, die er eigentlich in den Vordergrund stellt, auch handelt oder nicht, also Widersprüche da sind. Und dass dann selbst jemand, der gar nicht anwesend war, fast 20% bekommt, so als Spitzenkandidat. Und das zeigt mir, das ist das, was wir, glaube ich, daraus lernen können. Und auch wir schon im Osten gesehen haben, es geht gar nicht mehr um Personen bei der AfD. Es geht um, es ist ein Milieu entstanden, was Demokratie ablehnt, was getrieben ist von sozialen Abstiegsängsten, was man eben auch sieht, was im Osten halt zuerst da war, im ländlichen Raum und da, wo Transformationen stattgefunden haben. Das gibt es in Baden-Württemberg jetzt auch mit der Autoindustrie, die sich neu erfinden muss quasi. Genau diese Effekte, die wir im Osten hatten, sieht man jetzt im Westen auch. Und ich glaube, da kann man jetzt anfangen, von dem Osten zu lernen, was da passierte. Nämlich, dass man nur mit dieser Partei umgehen kann, indem man rote Linien zieht und ganz klar deutlich macht, dass die all das, was wir uns erarbeitet haben, in den letzten 80 Jahren abschaffen wollen.
Ich finde es interessant, dass sich das so wiederholt, wenn du nämlich auch in die Richtung Mager guckst. Dort, also diese Mager-Bewegung hat ja die gleiche Basis. Es sind Arbeiter, enttäuschte Familien, das sind aus diesem Rust-Belt, aus diesen Industrien, die es nicht mehr gibt, und wir wählen jetzt diesen Präsidenten, der uns eigentlich schadet, aber wir wählen ihn trotzdem. Wieso ist das so wiederholbar? Also wieso lässt sich das, also du mahnst jetzt so, wir haben das doch gesehen und jetzt müssen wir es doch verstanden haben, und ich habe das Gefühl, wir beide existieren als Journalisten seit 15 Jahren nebeneinander, würde ich sagen, machen seit 15 Jahren manchmal ähnliche Dinge und berichten, schreiben und zeigen auch ähnliche Dinge. Und wie oft wollen wir das eigentlich noch sagen, jetzt müsste er es doch mal verstanden haben, was wir tun könnten, um demokratische Werte zu retten. Also es ist in den USA sichtbar, es ist bei uns, es ist im Osten sichtbar gewesen, jetzt wiederholt sich die Geschichte in den alten Bundesländern. Warum? Warum wird es nicht aufgehalten?
Ja, ich glaube, weil zu viele Menschen, die Entscheidungen treffen, noch sehr viel in alten Kategorien verhaftet sind. Und das sieht man ja auch an dem Abschmieren der SPD zum Beispiel, die immer noch glaubt von sich, sie ist die Arbeiter- und Arbeiterinnenpartei. Nichts, also die Arbeiter und Arbeiterinnen sind massenweise zur AfD übergelaufen. Die schöpfen dieses Potenzial jetzt ab, ja. Und es wird versucht, glaube ich, zu sehr mit alten Konzepten auf vollkommen neue Umstände zu reagieren, und wenn man, glaube ich, kurz davor ist, nicht mehr zu existieren, dann ist, glaube ich, der späteste Zeitpunkt gekommen, wo man was ändern muss.
Ja. Will man denn die Arbeiter nicht mehr haben? Ich meine, für mich ist es auch wie so eine Klassendiskussion. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die SPD und die Linke am echten Arbeiter ein Interesse hat. Sondern
das sehe ich ein bisschen anders. Ich habe das gesehen beim Wahlkampf der Linken zum Beispiel in Baden-Württemberg, die haben ganz massiv mit Mieten, mit Wohnen, mit den echten Problemen der Menschen Wahlkampf gemacht und haben auch gesagt, hier Cem Özdemir ist zwar ein Grüner, aber der ist eigentlich sehr nah an der CDU in seinen Werten und in der Nähe zur Industrie und zu den Wirtschaftseliten und so weiter. Also echte soziale Politik gibt es so mit uns. Da habe ich das Gefühl, die haben das verstanden. Die waren aber auch fast tot, muss man sagen. Ja. Dann sind die aufgewacht bei der Linkspartei. Und die SPD hat sich auf Bundesebene immer noch so durchgemogelt, aber jetzt können sie das nicht mehr leugnen, glaube ich. Also die wollen das schon. Ich glaube schon, dass sie, aber sie versuchen mit alten Konzepten, also mit dieser Ruhrpott-Romantik und diese Bergarbeiter, und diese Arbeiter gibt es halt nicht mehr. Es gibt halt Clickworker, es gibt halt Ich-AGs, es gibt Leute, die sich selber ausbeuten, es gibt selbstständige Handwerker, die eigentlich Arbeiter sind, aber sich irgendwie als Unternehmen durchschlagen müssen und so durch die Privatisierung von von vielen Dienstleistungen, also die entstanden sind. Und ich glaube, das hat die SPD noch nicht verstanden, dass die Arbeiterinnen heute vollkommen anders sind als noch in den 50er Jahren.
Würdest du sagen, dass diejenigen, die sich entscheiden, die AfD zu wählen, auch risikofreudiger sind? Also, weil es ist ja auch gefährlich. Es bedroht ja eigentlich deine Freiheit und das, was du möchtest und das, wofür du stehst, eigentlich auch, also jetzt mal, um es ganz diffus zu beschreiben. Aber die AfD zu wählen, ist ja auch gefährlich für diejenigen, die AfD wählen.
Ich glaube, so sehen die es nicht. Die sehen es eher so, wenn ich mit AfD-Wählern und Wählerinnen spreche, eher so, als dass es wie so eine Agonie gibt, so einen Stillstand in unserem Land, der von den demokratischen Parteien getragen wird. Und die AfD hat so eine Radikalität, die sie mitbringt. Da passiert wenigstens was. Die machen Disruption. Das ist so das Elon Musk-Ding. Da verändert sich was. Das kann auch schief gehen, aber es verändert sich erstmal was. Und so ein bisschen wie das mal ein Journalist in der Taz geschrieben hat, der Scheiße beim Fliegen zu schauen. Also das ist ganz schlimm, vielleicht wird es auch schrecklich, aber ich habe das Gefühl, wir bleiben nicht stehen und sind nicht so verzagt. Also nicht, also vielleicht ist das auch eine Form von Risikofreudigkeit, aber die allermeisten AfD-Wählerinnen und Wähler sehen doch gar nicht, was sie für Nachteile haben, wenn die Partei wirklich mal an der Macht ist und all ihre Privilegien wegnimmt, nämlich was den unteren Einkommensklassen angeht, was Menschen mit Migrationshintergrund angeht. Ich sehe da auch wieder eine Parallelität zu den 30er Jahren, wo ganz viele gesagt haben, so schlimm wird es doch gar nicht. So schlimm wird's
das habe ich
nicht.
Übrigens in den USA, wurde mir das sehr oft gesagt, im Vorfeld, also ich war ja mehrere Male in den USA in den letzten Jahren und sozusagen in den Zwischenjahren, zwischen den zwei Trump Präsidentschaften war es oft so schlimm wird es ja gar nicht. Und ich meine, der Blick nach dort zeigt, es wird genauso schlimm und noch schlimmer, als man es sich vorstellen kann. Ja. Verstehst du die Wähler? Verstehst du sie, wenn sie sagen, das bewegt sich hier zu wenig, das dauert alles zu lange? Ich muss die AfD wählen.
Ich verstehe sie zum Teil, weil ich glaube, die Politik gibt in einer Welt, die sich radikal geändert hat, wo man mittlerweile ganz vieles online machen kann, alles geht ganz schnell, vor allen Dingen, ich habe Bedürfnis, wird befriedigt, dann rufe ich beim Lieferdienst an, da kommt das Essen und so weiter. Und Politik funktioniert halt zum Glück, wie ich finde, in demokratischen Staaten noch nach alten Werten und Prinzipien, dass wir sagen, wir haben halt unterschiedliche Positionen und wir müssen die aushandeln, wir müssen darüber diskutieren und suchen dann den besten Kompromiss. Und das ist aber im Prinzip, was aus einer Zeit vor Social Media stammt. Das ist den Leuten zu langsam. Die erwarten halt, dass die Politik liefern muss. Auf der anderen Seite kapieren sie nicht, dass das Land auch nur sie sind. Und wenn sie sich nicht engagieren, können sie nicht auch alles delegieren an die da oben sozusagen. Das ist so ein Missverständnis von denen. Also diesen Punkt verstehe ich, dass es Leute gibt, auch junge Generationen, die aufwachsen und ein anderes Verständnis davon haben, von Dienstleistungen, die auch die Politik liefern muss. Was ich aber nicht verstehe, ist dann ihre Aktion, die daraus folgt. Also dann eine Partei zu wählen, die alles kaputt kloppt, hat noch nie was verändert. Und das ist ganz ehrlich, ich komme aus Thüringen, wenn ich in meine Heimat zurückkomme und da sehe, da sind ja teilweise 40% AfD-Wähler und Wählerinnen schon. Ich komme da nach Hause und sage, ich verstehe meine Menschen nicht mehr.
Verstehen die dich?
Haben die, glaube ich, nie versucht. Also ich habe immer versucht, sie noch zu verstehen, haben die aber noch nie versucht. Also die Leute, die so ignorant sind und auch nicht sehen wollen, dass diese Partei keine echten Probleme löst, die wollen mich gar nicht verstehen.
Würdest du sagen, dass die Menschen in Thüringen, die 40%, was sind die Schnittmengen zwischen den 40% in Thüringen und den 20%, 18,8% in Baden-Württemberg? Wo sind sich diese Menschen ähnlich? Wo unterscheiden sie sich?
Es sind vor allen Dingen Männer, weiße Männer, die sehr wenig über den Tellerrand hinausgeschaut haben, sehr, konnte man sagen, heimatversessen sind, im ländlichen Raum unterwegs sind und die vor allen Dingen in Industrien arbeiten oder im Handwerk, was bedroht ist, wo es Transformationen gibt durch den Klimawandel, durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung und die nicht direkt davon profitieren. Denen bringt das nichts, dass sie schnelles Internet haben, weil sie Kfz-Schlosser sind. Da haben die ja keinen Vorteil davon, so, ja. Außer, dass sie schneller Gaming gamen könnten oder so, ja. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich mit dem Baden-Württemberg. Was, glaube ich, ein Unterschied ist, dass in Baden-Württemberg ein großer Anteil auch von also Russlanddeutschen sogenannten, die AfD gewählt hat. Die gibt es, glaube ich, nicht so großflächig in Thüringen. Das ist dann ganz
so ein bisschen wie in Berlin. Da gibt's
ja genau, ja. In Lichtenberg oder so, ne? In Schönhausen. Da, genau. Dass diese durch die Russlandfreundlichkeit, die Russlandnähe von der AfD, die sich da angesprochen fühlen, Und was auch noch anders ist, glaube ich, ist, dass es im Osten nie dieses Versprechen gab, was Baden-Württemberg immer vor sich hergetragen hat, noch, du kannst es schaffen, wenn du nur ordentlich schaffe, Häusler baue, dann hast du mit 30 dein Haus, mit deiner Frau und deinen zwei wohlgeratenen Kindern. Dieses Versprechen gab es im Osten ja nie. Seit der Wiedervereinigung hat das ja die allerwenigsten das geschafft. Und das ist aber ein Versprechen, was immer noch hochgehalten wurde, auch von der Politik, auch von der CDU und von der grünen Regierung, muss noch richtig anpacken. Die Wirtschaft löst dann schon alles. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Leuten gut. Mhm. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Bei der Wirtschaft geht es nicht mehr gut. Und dann verlieren die Leute eben auch die mit der sozialen Marktwirtschaft die Demokratie gelernt haben, verlieren jetzt auch den Glauben in die Demokratie, weil die soziale Marktwirtschaft nicht mehr funktioniert, die Wirtschaft nicht mehr liefert.
Aber ich meine, wenn der AfD-Kandidat in Baden-Württemberg gar keinen Bock hat, dann hat er doch auch gar kein Versprechen. Also was hat er denen denn versprochen, seinen Wählerinnen und Wählern, damit sie ihn wählen? Wenn er überhaupt, also das klingt für mich so wie die Partei.
So
Satireprojekt. So wählt mich, ich habe keinen Bock.
Ja. Also das habe ich, wie gesagt, das ist für mich auch ein großer Widerspruch, der sich in meinem Kopf nicht auflöst. Aber das funktioniert, Populismus funktioniert halt leider. Und er hat halt die Migrationsthemen bespielt. Er hat dass die Grünen das Land deindustrialisieren wollen, dann geht's euch noch schlechter. Und so diese halt so Schreckensszenarien an die Wand gemalt, die dann eben bei Menschen, die Ängste haben und Abstiegsängste haben, verfängt.
Bist du als ostdeutsch sozialisierter Journalist froh, auf so eine ganz spezielle Art, dass jetzt mal belegt wurde, es ist wirklich nicht, es ist kein ostdeutsches Problem, sondern es ist ein Problem unserer Zeit.
Ich glaube, so zynisch war ich da nicht und ich möchte auch, was ist denn das, ich möchte auch nicht so zynisch sein.
Nee, aber was wäre das richtige Wort? Weil
also ich bin nicht froh, weil ich
will
nicht,
auch keinen Zynismus dir unterstellen, sondern dieses so, ich will auch nicht, Bestätigung ist auch nicht das richtige Wort, weil es geht um dieses Erleichterung vielleicht. Erleichterung ist vielleicht. Erleichterung. Bist du erleichtert, dass es einen Beleg jetzt dafür gibt, dass es kein ostdeutsches Problem ist?
Ich wünschte mir, ehrlich gesagt, es wäre ein ostdeutsches Problem. Denn der wäre so angegrenzt und man könnte sich ganz konkret an den Ursachen, wenn sie so monokausal wären, arbeiten. Ich würde mich freuen, sag ich mal, ich wäre erleichtert, wenn das jetzt ein Fanal ist, dass bestimmte Dinge wir ernster nehmen und uns sehr viel stärker für die unsere demokratischen Werte einsetzen, die wir haben im ganzen Bundesgebiet und nicht immer, wie das ja oft von dem westdeutsch geprägten Blick in den Medien, in der Politik und so war, dass man das abtun konnte. Das ist ja nur so ein Ostproblem.
Was kommt denn jetzt dann? Also ich hatte es ja vorhin schon gefragt, und jetzt? Also ich habe mit Daniel Kubiak, den du ja sicherlich auch kennst, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch kennen, der schon mehrfach Gast hier war, wir haben darüber gesprochen, der hat mir das erklärt als dieses sogenannte Othering. Dieses, die eigene Problemwelt auf andere zu übertragen und nicht mehr sich dann mit dieser eigenen Problemwelt auseinanderzusetzen. Mhm. Wohin übertragen wir denn jetzt die Probleme? Wer ist denn der Nächste, der Schuld an gesellschaftlichen Missentwicklungen hat?
Das ist eine gute Frage. Mir fällt niemand ein.
Vielleicht KI. Ich überlege, ob sozusagen die Schuld, ich meine, KI wird dafür sorgen, dass noch mehr Menschen arbeitslos werden, dass noch mehr Orientierungslosigkeit entsteht, noch mehr Aufwind für populistische Strömungen entstehen. Vielleicht ist KI das Nächste, was Schuld an allem sein muss.
Ja. Das könnte sein, was auch ein sehr bequemer Feindbild ist, weil gegen KI kann man nicht demonstrieren, die kann man nicht an die Wand malen, das ist irgendwie so ein wappliger Feindbild. Es könnte passieren, ja.
Welchen Auftrag als Journalisten haben wir jetzt in der Berichterstattung in Zukunft? Also wie sollten wir berichten, welche Fehler können wir vermeiden, die als Journalisten wir in der Vergangenheit gemacht haben, in der Berichterstattung über die AfD? Also gibt es ja jedes Jahr so einen neuen Fehlerkomplex. Mhm. Nicht einladen in der Öffentlichkeit, wenn Leute davor demonstrieren, nicht in Talkshows einladen, nicht über Satire. Also es gibt ja jedes Jahr dieses, was man darf, was man nicht darf als Journalist, Journalistin. Was ist es jetzt dieses Jahr, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es kommt ganz, ganz, ganz stark darauf an. Also man sollte die AfD nicht ausgrenzen, sie sind gewählt, man muss es ernst nehmen, dass da Menschen die gewählt haben.
Stimme ich dem übrigens zu.
Man muss, sie müssen natürlich in Talkshows vorkommen, aber ihnen 2 Stunden alleine die Bühne geben, ohne gut vorbereitet zu sein, auch noch, was ja oft dazu kommt, in so Talkshows, die Menschen dann nicht festnageln, ist einfach, das kann man 2026 nicht mehr machen, bitteschön. Weil man sich freut darüber, dass ein hochrangiger AfD-Politiker mit einem redet, obwohl er sonst nie mit seriösen Medien redet, sie dann aufs Cover deshalb auch noch drucken, weil man auch von diesem Grusel-Effekt irgendwie profitieren will, was manche Magazine machen, das kann man 2026 nicht mehr machen. Man muss, finde ich, man Artikel, ich lese die auch nicht mehr, die einfach nur die Narrative und damit auch die Lügen und Fake News übertragen, ohne sie kritisch einzuordnen, ohne zu zeigen, ja, woher kommt denn das, dass die jetzt das und das sagen? Das hat denn der Grund, weil sie die und die Strategie haben oder weil sie denen den Geldgeber haben oder so im Hintergrund. Das würde ich jeden davon abraten, so naiv zu sein. Wir können nicht mehr naiv sein im Umgang mit der AfD. Und wir wissen es. Sie haben es offen geschrieben in Büchern, in Aufsätzen, was sie vorhaben. Jeder weiß, wenn sie eine Regierung ist, sind, das haben sie jetzt auch schon in Sachsen-Anhalt ja angekündigt, sofort den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, Demokratieinitiativen, die Gelder streichen, die Gerichte umzubesetzen mit ihren genehmen Richtern und Richterinnen. Also das wird innerhalb von Wochen, genauso wie in den USA das passiert ist, wird dieses Land bis zur Unkenntlichkeit verändert werden. Sie werden es tun. Und das haben faschistische Organisationen überall auf der Welt, gibt es auch Studien, in den letzten 200 Jahren immer wieder getan, wo sie in einer Regierung waren. Sie haben die demokratischen Strukturen zerstört. Sie haben unliebsame Mitarbeiter rausgeworfen und großen Teilen neu besetzt, was wir bei Trump jetzt auch gesehen haben. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir also viele Redaktionen sich ganz grundsätzlich ändern. Ja,
aber was nützt dann Festnageln? Also du beschreibst das?
Ja, genau. Also ich finde dann, also man kann nicht Tino Chrupalla in einer Talkshow einladen und sagt so eine Überschrift lang, Kuh war das Tino Chrupalla. Jetzt erzählen Sie mal von Ihrem Leben. So, und dann über 25 Themen reden, wo er über sich so halb weich rauslavieren kann. Sondern sagt, okay, Tino Chrupalla, wir reden heute mal über das Verkehrskonzept der AfD. Was ist denn Ihr, was wollen Sie mit der Deutschen Bahn machen, was wollen Sie mit den Roten Brücken machen, wie finanzieren Sie das ganz konkret und ihn nicht aus der Verantwortung lassen, wenn er dann da ist und sagen, okay, wir haben jetzt mal ausgerechnet, weil wir kennen ja Ihr Konzept, sagt, das wird nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, was sagen Sie jetzt? So, das wäre ein Umgang damit, genauso wie man ja doch Jahrzehnte auch mit allen anderen Parteien umgegangen ist, mit den demokratischen Parteien. Und da finde ich vielleicht auch das Konzept Talkshow hat sich vielleicht auch da jetzt totgelaufen, wo es eben eher um Show geht und eher darum, wer hat das krasseste Zitat, was man am nächsten Tag bei Social Media posten kann, wo gibt es den größten Aufreger dazu. Das ist gefährlich, wenn man da irgendwie auf die Quote schielt und auf irgendwelche Klickzahlen schielt, nur dafür, weil es uns immer weiter in den Strudel reinreißt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Patreon ist wichtig. Das habe ich gerade mit meinem Kollegen auch besprochen, denn Patreon sichert unabhängigen Journalismus. In Zeiten wie diesen wird unabhängiger Journalismus immer schwerer. Deswegen, jeder, der sich entscheidet, uns zu unterstützen, unterstützt eine Informationsquelle. Eine Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, holt sich eine Haltung, holt sich einen Kommentar und kann möglicherweise mitdiskutieren. Deswegen unterstützt uns bitte 3, 5 oder 9 Euro. Wer das schon macht, 1000 Küsse. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Weißt, mir scheint auch, dass die AfD es perfektioniert hat, in solchen öffentlichen Auftritten nicht mehr verlieren zu können. Egal, was sie sagen, egal, wie sehr sie auch versagen, argumentativ in Talkshows, in Gesprächsrunden, in Artikeln, in Porträts, jedes Mal ist es so, dass sie einen Spin daraus bekommen, dass sie als Gewinner daraus gehen. Wie bricht man diesen Spin auf? Also du sagst jetzt festnageln, aber ich habe das Gefühl, selbst wenn du jetzt im harten Zwiegespräch mit Alice Weidel wärst, du nagelst die so, also wirklich, die kommt nicht mehr argumentativ raus. Sie macht ihr berühmtes, also jetzt lassen Sie mich mal ausreden, dann steht sie auf und geht weg. Sie wird aus diesem Gespräch meines Erachtens nach als Gewinnerin rausgehen. Also wie brechen wir diesen Zirkel auf?
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie ein hartes Milieu geschaffen haben, sondern ich würde mal sagen, so ein antidemokratisches Parallelgesellschaft, eine patriotische Parallelgesellschaft, wo es gar nicht mehr ganz konkret um das geht, was sie sagen und was ihre konkreten politischen Konzepte sind, sondern es ist eine eher so eine Haltungssache, dass man der AfD, dass ihr eigenes Milieu auch alles durchgehen lässt, dass sie, weil sie eben nicht nach unseren Regeln spielen und nach ihren ganz eigenen Regeln spielen. Das hat man auch, sieht man auch bei Wahlen, wenn da gefragt wird, wie viele Prozentzahl sind, finden Höcke gut, 5% wollen ihn als Ministerpräsident, wie viel wählen die AfD? 30%. So, also die wählen dann den Faschisten trotz oder die Partei des Faschisten, ja, obwohl der da der Führer dieser Partei ist. So, es hat also vielleicht mit den konkreten Aussagen gar nichts zu tun, dass das Milieu nicht bröckelt mehr, dass es so manifest geworden ist und sich so festgesetzt hat. Und so gesehen muss ich dir vielleicht sogar recht geben und mich ein bisschen revidieren, vielleicht weil sie eben nicht nach unseren demokratischen Regeln spielen, kann man sie vielleicht auch nicht mit demokratischen Methoden und Mitteln festnageln und
was
stellen.
Was heißt das?
Ja, in der Konsequenz heißt das, wenn ihr nicht nach unseren Regeln spielt, wenn ihr die Regeln nicht einhaltet, dann können wir auch euch nicht mitspielen lassen. Also euch nicht, dann bekommt ihr eben nicht die gleiche Anteil von Sendezeit wie die anderen. Oder dann können, also das fängt ja aber schon viel früher an, das fängt ja schon in Parlamenten an, dass ich das nicht verstehe, dass selbst SPD und Linkspartei im Lokalen zwar mit AfD-Anträgen abstimmen. Das geht einfach nicht. Auch wenn es da bloß um die Umgehungsstraße geht oder die neue Wasseranschlüsse in dem Ort oder so. Es geht nicht, weil damit wird diese Partei normalisiert und sie ist nicht normal. Sie hat.
Ja, aber ist es nicht, also ich habe das Gefühl, das ist zu spät. Sie ist normalisiert.
Ja.
So, ich glaube, da ist so, also der Zug ist abgefahren. Sonst, wenn sie nicht normalisiert wäre, würde sie nicht 20% in Baden-Württemberg bekommen.
Ja. Ja.
Können wir aufgeben?
Nee, aufgeben gibt es natürlich nie. Wir leben in einer Demokratie, der stärkt
gewinnt. Nee, wir als Journalisten, können wir einfach sagen, wir können nicht mehr. Also eine Gruppe von Journalisten, nicht jeder. Also ich glaube, Julian Reichelt wird nicht aufgeben. Der wird jetzt gerade, der hat die schönsten Tage seines Lebens, weil einfach seine Existenz damit gesichert ist, dass diese Partei, wenn diese Partei so viel Prozente bekommt. Ja. Aber kann man als Journalist, der, und so würde ich uns beide auch einschätzen, zum Beispiel getrieben ist von Freiheit und demokratischen Werten, dass es das Wichtigste ist, weshalb wir berichten. Mhm. Bei mir vielleicht noch manchmal ein bisschen auch richtig zu unterhalten. Macht ja auch Spaß, mal Leute richtig zu unterhalten. Du ja auch.
Also ich ist auch, ja. Ja.
Ist ja. Aber kann man sagen, ich gebe auf.
Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Also wir sind weiter in einem, also wenn es uns nicht geben würde, dann würden ja auch all die Menschen da draußen, die nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, Argumente fehlen und Wissen fehlen einfach und Transparenz fehlen, weil die Partei noch, die AfD noch viel weniger als alle anderen Parteien transparent ist und Dinge quasi auch Fehler selbst zugibt mal oder auch mal jemanden entlässt, der Scheiße gebaut hat. So, das passiert da ja nicht. Und wenn es uns nicht gäbe als vierte Gewalt, als Presse und Fernsehen, dann würde das gar niemand mehr mitbekommen, was da passiert. Darum finde ich, was wir tun, sehr, sehr wichtig immer noch, alleine dafür, um eben diesen, man muss es ja auch sagen, auf Bundesebene immer noch 2/3 der Bevölkerung demokratische Parteien wählen, dass die auch weiter Argumente haben in konkreten Gesprächen mit ihren Nachbarinnen, mit Familie, mit Freunden und so, weil das ist, darauf kommt es an, glaube ich, dass da Menschen, die, es sind ja von den 20% jetzt in Baden-Württemberg oder 18% in Baden-Württemberg, sind ja nicht alles Menschen, die Hardcore-Remigrationsfans sind oder irgendwie auch in allen anderen faschistischen Punkten dahinterstehen, sondern es gibt ein harter Kern, Klientel, würde ich sagen, von 10% in der Bevölkerung, auch in Baden-Württemberg, wo es übrigens schon immer so war. Da gab es auch schon Republikaner im Landtag vor Jahrzehnten, also dieses Milieu gab es da auch schon immer, nicht nur im Osten. Und dass man den Leuten, die immer noch wankelmütig sind und die jetzt Ängste haben, die Ängste nimmt, die integriert, die mitnimmt, den Sachen erklärt, und es soll auch schon Menschen gegeben haben, die mal AfD gewählt haben und das als Fehler eingesehen haben und dann später das nicht mehr getan haben oder sogar aus der AfD ausgetreten sind und ihr Amt zurückgegeben haben, weil ihnen das zu krass geworden ist.
Mir scheint nur so, weil die Berichterstattung über diesen Klüngel ja zum Beispiel, die war enorm groß, aber sie hat auch nichts, wie du es am Anfang des Gesprächs schon gesagt hast, geändert. Dann ist es so, irgendwie, als hättest du so.
Also na doch, es hat schon ein bisschen was geändert. Ich finde auch, wir dürfen nicht in so einen Fatalismus verfallen. Okay. Also ich habe mir mal die Zahlen genau angeschaut. Die AfD hatte vergangenes Jahr, als so die Bundestagswahl war, in Baden-Württemberg 1,25 Millionen absolute Wähler und Wählerinnen. Jetzt waren es nur noch 1 Million. Also die haben im Vergleich zu dem Ergebnis zur Bundestagswahl weniger Stimmen. Also natürlich im Vergleich zu 4 Jahren, zur letzten Landtagswahl, haben sie dazu gewonnen massiv. Aber im Vergleich zum letzten Jahr hat ihnen, glaube ich, diese Vetternwirtschaftsaffäre, auch wenn nicht massiv, aber trotzdem ein paar Prozentpunkte sicherlich gekostet. Mhm. So, das sieht man schon, dass da auch ein paar von den potenziellen Wählerinnen und Wählern anständig sind und zumindest so viel noch Anstand im Leib haben, dass sie sagen, das geht nicht, dass so eine Selbstbereicherung da stattfindet.
Hattest du, wenn du dich selbst betrachtest, früher mehr Scheu, dich so deutlich gegen die AfD zu positionieren in Interviews?
Ich sehe mich ja als Reporter und ich bringe die Fakten und das mache ich auch in meiner journalistischen Arbeit, wenn ich Texte schreibe. Jetzt ist es ja ein Gespräch unter zwei befreundeten Journalisten. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen mehr der Bürger, Christian auch. Und weil ich aber mit den Wissen und Erkenntnissen von hunderten, tausend Seiten Leaks, die ich kenne, internen Gesprächen, von denen ich mitgehört habe, von Plänen, Strategiepapieren, die ich kenne und genau weiß, was sie vorhaben, wenn sie an der Macht sind, natürlich jetzt als Bürgersprecher, aber mit einem größeren Wissen im Hintergrund.
Inwiefern unterscheidet sich denn die AfD aus dem Jahr 2026 von der AfD zum Beispiel von 2018 oder 2019? Will die AfD von heute was anderes, als die AfD damals wollte?
Na, eine Partei ist ja nie ein monolithischer Block. Das sind,
bei der SPD habe ich manchmal das Gefühl.
Die Strömung. Da gibt es auch eher so die Woken und da gibt es eher so die Alten und so. Die AfD war ja nie ein reiner, er wurde von außen oft gesehen, das sind jetzt so die Rechtsradikalen, wie man vielleicht 2019 noch zu ihnen gesagt hat. Aber da gab es ja auch unterschiedliche Strömungen. Das Problem ist nur zwischen 2019 und 2026, dass die anderen Strömungen so massiv zurückgedrängt worden sind, dass es ja nur noch die Völkischen gibt, die diese Partei bestimmen, ja, und den anderen, die vielleicht anders denken, aber so viel Druck auf die ausüben, dass die sich gar nicht mehr trauen, so ihre Positionen zu übergehen. Aber dadurch, dass viele die Partei verlassen haben in den letzten Jahren, die liberaler eingestellt waren, sage ich mal, ist die Partei jetzt viel unverhohlener und viel offener, einfach ehrlich mit den Dingen, die sie damals auch schon in der Partei waren, aber wo man sich noch nicht getraut hat, die immer überall offen zu sagen.
Vielleicht eine Frage, die du mir auch beantworten kannst und ich endlich eine Antwort auf diese Frage bekomme. Was mich jedes Mal wieder verwundert ist bei diesen Wahlergebnissen, wo kommen plötzlich die Leute her, die dann für die AfD arbeiten? Also du hast jetzt, glaube ich, 35 Mandate sind es im BAVÜ, ein Direktmandat. Wo kommt, also das bedeutet ja Jobs. Da müssen ja Leute in diesen Büros arbeiten, das sind Fahrer, diese ganzen Menschen. Wo akquiriert die AfD dann diese Menschen her? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein freier Mitarbeiter, der früher für die SPD gearbeitet hat, jetzt seinen Job verliert, dann zur AfD wechselt und in dem Büro arbeitet.
Das gab es auch. Das habe ich auch Leute kennengelernt, die haben im Bundestag für die FDP gearbeitet, also so eine Büroassistentin, die jetzt nicht politisch so groß gearbeitet hat, die hat dann halt einen Job bei der AfD gefunden. Im Bundestag kannte sie schon gut, die Abläufe kannte sie gut, so hat sie da einfach weitergemacht. Aber die allermeisten Leute, muss man sagen, die sind in den letzten 15 Jahren einfach in dem politischen Vorfeld der AfD ausgebildet worden. In den Sommer- und Winterakademien von Schnellroda, in den Thinktanks, die es gibt, in den Verlagen drumherum. Also die gesamte Redaktion von Kompaktmagazin ist quasi einmal rübergewechselt zur AfD im Bundestag als Mitarbeiter von der Identitären Bewegung, die ja offiziell...
So irre. Vor 5 Jahren wäre das noch so ein Skandal.
Ja. Ja.
Vor 5 Jahren wäre so Menschen der Identitären Bewegung arbeiten im Bundestag. Das wäre undenkbar.
Ja. Berichten wir schon gar nicht mehr, weil das so normal geworden ist. So selbstverständlich. Die kriegen jetzt gerade mal, weil der Bundestag seine Regeln geändert hat, jetzt keinen Hausausweis mehr. Die dürfen aber trotzdem immer noch für den Abgeordneten arbeiten, dann eben von zu Hause aus oder von einem anderen Büro. Die dürfen dann halt nicht mehr in den Bundestag kommen. Aber das ist überhaupt, da gibt es überhaupt kein Unrechtsbewusstsein mehr, obwohl es ja immer noch den Beschluss gibt, dass man nicht mit der Identitären Bewegung zusammenarbeitet als AfD. Also auf dem Papier existierte, hat er nie existiert im realen Leben, aber jetzt sind sie so schamlos, dass sie einfach auch auf ihre Mitarbeiterliste schreiben. Ja. Und klar ist, dass die sogar teilweise vorbestrafte Gewalttäter, die entweder an Terroranschlägen mitgewirkt haben, wie von Markus Rohmeier zum Beispiel, Mitarbeiter mal, ist verurteilter Anstifter gewesen von einem Terroranschlag. Leute, die Polizisten verprügelt haben und so, dass die einfach jetzt da arbeiten und keiner mehr irgendein Problem damit hat.
Gehst du in die Landtage für deine Berichterstattung? Klar.
Selten. Ja,
schade.
Ja.
Also, weil sonst hätte ich dich gefragt, wie fühlen sich diese Landtage eigentlich an, in denen so eine große Anzahl an AfD-Mitarbeitenden den Alltag bestimmen? Also so, wie hat sich das verändert, der Politikalltag?
Und das höre ich. Das höre ich aber von viel, weil ich ja mit Politikern und Politikerinnen und ihren Mitarbeitern zu tun habe, auch aus Landtagen, auch wenn ich nicht vor Ort bin, jede Woche. Das sind richtig gehend Angstträume entstanden. Also die haben Angst, mit AfD, mit so Schlägertypen im Fahrstuhl zu fahren. Die setzen sich weg, wenn die in der Kantine dahin kommen. Es gibt, es gab schon Vorfälle, wo dann die AfD-Mitarbeiter und die Freunde reingelassen haben, die andere Mitarbeiter bedrängt haben oder die gefilmt haben und so im Landtag, ja, im Hohen Haus, wo eigentlich eine Kultur herrschen sollte, yeah, von gegenseitigem Respekt und das ist nicht mehr vorhanden. Also diese Kultur, die existierte über viele Jahrzehnte, ist zerstört. Und es gibt Menschen, die haben Angst. Die haben Angst, im Landtag zu arbeiten, weil sie wissen, dass eine Etage weiter unten oder oben die AfD-Leute sitzen.
Ich habe das Gefühl, dass ich die nächste Frage, die ich dir stelle, dass ich die in jedem Gespräch, was wir beide miteinander führen, stelle. Götz Kubitschek kann doch vor Lachen nicht in Schlaf kommen gerade. Der hat doch eigentlich geschafft, was er immer sich erträumt hat, mit vielen anderen Männern zusammen.
Ja, der macht sich dann so viele andere Probleme. Zum Beispiel ist er gerade sehr unglücklich darin, dass so Leute gefördert hat, die jetzt vielleicht doch nicht so ideologisch waren, wie Jan Wenzel Schmidt, der ja immer so als große völkische galt, der ja auch so von Kubitschek gefördert wurde, wo jetzt rauskam, da ging es nur um Geld verdienen. Der hat ja so private Geschäfte nebenbei so krumme gemacht und Leute in seiner eigenen Fraktion bedroht. Jetzt haben sie ihn rausgeschmissen aus der AfD. Und der hat ja die Vetternwirtschaft-Affäre mit angestoßen und so. Mhm. Da ist jetzt mir so unglücklich, dass derjenige jetzt quasi die AfD so ein bisschen misskredit. Ja. Genau. Also es gibt schon auch viele Probleme immer. Mhm. Aber auch oft du anspielst, der hat natürlich eine wahnsinnige Wirkmacht entfaltet in den letzten 15, 20 Jahre. Also was man niemals gedacht hätte, dass jemand aus einem so kleinen Verlag es schafft, so einflussreich zu werden und krass die Agenda heute in Deutschland bestimmt.
Aber er hat es auch gesagt. Also ich erinnere mich, glaube ich, im Spiegel gab es mal dieses große Porträt über ihn, mhm, wo sie ihn da auf seiner Burg besucht haben. Und da auch
Rittergut, ja.
Rittergut. Und er hat es ja eigentlich immer offen formuliert, was er vorhat. Dass er diese Einflussnahme machen möchte, dass er die intellektuelle Vorhut sein will. Warum haben wir es nicht ernst genommen? Warum haben wir es nicht? Es ist wirklich, also ich verstehe es nicht.
Ja, ich habe immer so ein Problem mit dieser Frage, weil
wie würdest du mir die Frage stellen? Weil so ein bisschen kommt man sich ja auch vor wie jemand, der über Jahre hinweg in einer NGO gearbeitet hat, der Demokratieförderung betreibt. Mm. Und der sagt jetzt so, ich habe jetzt jahrelang diese Demo, wird jetzt abgeschafft. So, gibt es nicht mehr diese NGO und ich habe es euch jahrelang gesagt. Aber, also, ich verstehe, also.
Ja, ich weiß, worauf du raus willst, Thilo. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Zum einen, weil Konservative immer mit Rechtsaußen flirten und immer mit dieses Wählerpotenzial abgreifen wollten und deshalb nie so hart gegen
in
die
Vorgänge. Ja, ich meine das in diesem Land, weißt du, diese Antwort, die akzeptiere ich, die verstehe ich in Frankreich, die verstehe ich bei den Amis, überall verstehe ich die, aber nicht in Deutschland, weil wir haben es ja schon mal durchgespielt. Also wir erinnern uns an diese berühmte Hartfield. Dieses Plakat mit der Hand und der kleine Mann braucht Geld und hinten kommt es, also dass die Industrie diesen Faschismus fördert. Wir haben einen Milliardär, der Nachrichtenportale unterstützt. Wir haben einen Milchhersteller, der sich mit Alice Weidel in der Schweiz trifft. Also das wiederholt sich einfach. Wie konnte das bei uns passieren? Das ist, was ich frage.
Ja, ich glaube, weil alle, die das unterstützen, sich davon Vorteile, ganz private, persönliche Vorteile versprechen und nicht das große Ganze sehen. Also die Leute, die du gerade angesprochen hast, die profitieren ja persönlich davon, so eine Partei zu unterstützen, weil sie wissen, dass die die Erbschaftssteuer abschaffen, dass die gegen Vermögensteuer sind, dass sie die sehr reich sind, noch mehr weiter reich werden können. Und so ist es in den USA auch gewesen. Also als Trump zum zweiten Mal gewählt wurden, haben alle, die davor noch irgendwie so sich als Liberale und Demokraten bezeichnet haben, sofort eine Kehrtwende gemacht und wussten, okay, wenn wir hier unser Business skalieren wollen, wenn wir hier weiter Milliarden machen wollen, dann müssen wir jetzt hier kuscheln mit den Faschisten. Die profitieren selbst davon. Darum haben die natürlich kein Interesse, was dagegen zu tun. Und Zivilgesellschaft war, glaube ich, ganz lange noch, also wie lange wir dieses Foto gesehen haben in der Tagesschau, wo es über Rechtsextremismus ging, dann wurde halt immer noch die Springerstiefel und die Glatze aus den 90er Jahren, was kurioserweise jetzt wieder in manchen Gegenden wieder der Stylecode ist von 13-, 14-Jährigen. Das
kommt ja alles wieder aus dem
Ja, genau, ja. Scheiß Retrowelle. Blümchen ja, Baseballschläger vielleicht nicht, bitte. Und das, dieses Bild halt noch ganz verhaftet war, das sind doch dumpfe Tölpel, die auf dem Dorfplatz betrunken irgendwie mal einen Hitlergruß zeigen. So, die sind nicht, die sind gefährlich der Person, die ihr gegenübersteht, aber nicht für unsere demokratische, wehrhafte Demokratie. So, ja. Und dass das, glaube ich, lange Zeit man nicht gesehen hat, dass Rechtsextremisten auch Strategen sein können, auch klug sein können, auch sich von Linken was abschaffen aber können.
Du hast ein Buch darüber geschrieben, Bestseller. Wir haben einen Film darüber gemacht. Und es wird ja nicht erst seit 1900, nicht erst seit wir arbeiten. Das wird, genau das wird ja schon seit eigentlich den 60ern, 70ern erzählt. In immer wieder in Berichten, in Dokumentationen, in Büchern. Die sind da, die sind schlau, die sind vorbereitet und die waren eigentlich nie weg. So. Aber es hat trotzdem nicht gewirkt. Es hat trotzdem nicht.
Ja, wir müssen uns vielleicht auch selbst kritisch an die Nase fassen und sagen, dass vielleicht die Form von Erinnerungskultur vielleicht auch ein wenig vermottet gewesen ist und einfach manche unserer Generation gar nicht erreicht hat. Also es ist schön und gut, einmal im Leben in einem Konzentrationslager gewesen zu sein und die Gaskammern gesehen zu haben und die Unmenschlichkeit, die da passiert ist. Aber es ist leider nur ein ganz kleiner Teil und es hat konnte man ganz leicht abgrenzen. Das Othering, das hat mit mir ja nichts zu tun, mit dem Leben heute nichts zu tun. Und natürlich wiederholt sich Geschichte nicht 100% 1:1, wie sie schon mal war, sondern es hat heute halt neue. Heute hat Eis, hat Palantir und Fußfesseln, die haben keine KZs mehr, sondern die haben eine Amazon-Prime-mäßige Abschiebeindustrie, so sieht Faschismus heute aus, geschaffen so. Und ich glaube, es ist man hat sich da lange drauf ausgeruht, diese sehr präsidiale, sehr eingefahrene Form von Erinnerungskultur zu leben, die vielleicht auch ein bisschen von oben immer so aufoktroyiert wirkte, durch den Unterricht und so und wenig deutlich gemacht werden konnte, das ist nicht nur Geschichte, das kann jederzeit wieder passieren. Und das haben, glaube ich, viele Leute nicht richtig emotional in ihrer Bildung mitbekommen.
Ich frage mich auch, ob Eishockey-Team-Besitzer solche Medien unterstützen und Milchproduzenten solche Ideologien unterstützen, weil sie ja auch gesehen haben, selbst wenn die ganze Chose hier vorbei ist, uns wird wahrscheinlich nichts passieren. Weil die Bestrafung für die Beteiligung am Faschismus zwar da war, aber nicht konsequent war.
Stimmt.
Was auch immer Konsequenz bedeutet, aber.
Gute These. Alle großen Konzerne, die wir heute haben in Deutschland, sind Profiteure gewesen von Nationalsozialismus. Egal, ob es Dr. Oetker war, ob es BMW war, alle, Degussa, alle die großen, heute wichtigen, also glaube ich von den Top 10 DAX-Konzernen, sind alle, weil sie entweder Fabriken billig bekommen haben, die enteignet wurden, weil sie auf Zwangsarbeiter zugegriffen haben, weil sie die Wehrmacht beliefert haben, alles Profiteure, Speditionen, wie Kühn und Nagel in Hamburg, die erstmal gar nicht politisch wirken, die sind groß geworden, die waren ein ganz kleines Unternehmen durch den Nationalsozialismus, weil sie die ganzen Enteignungen von jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgern organisiert haben und so. Ja.
Ich meine, wenn du das so aufzählst und wir jetzt uns ganz kurz mal für die nächsten 15 Sekunden in einen moralfreien Raum begeben, dann scheint es, dass sich der Faschismus für sehr viele Menschen in Deutschland gelohnt hat.
Definitiv.
Und es scheint, dass du dann sagst, ach, dann wähle ich die, weil es lohnt sich ja.
Sehr interessante These, ja. Dass dieser Teil von der Erinnerungskultur nicht glaubhaft war. Zumindest in einem Teil unseres Landes, in den alten Bundesländern, wo man sofort wieder Geheimdienstchef werden konnte oder Ministerpräsident oder Zeitungsverleger mit einer krass braunen Vergangenheit. Ja, vielleicht sehr interessant, dass das, was man verlieren kann, viel kleiner ist als das, was man gewinnen kann.
Ja.
Und natürlich ist es ein Teil der Wahrheit, aber der andere Teil ist, es sind halt auch alles alte, weiße Männer, die nichts mehr zu verlieren haben. Also wirklich, die sind ja alle 60 plus, also die großen finanziellen Unterstützer. So, die haben ausgesorgt, selbst für Ende ihres Lebens, und wenn jetzt irgendwie die Polizei vor der Tür stehen sollte, dann fliegen sie in die Karibik in ihr zweiten Wohnsitz, mhm, und sind da irgendwie von Strafverfolgungsbehörden auch weg. Also die haben jetzt nichts zu befürchten, also einfach weil sie so crazy rich sind.
Wenn du in unsere Gesellschaft nach Deutschland guckst, als Journalist, erkennst du dort eine Bewegung, die stark genug ist, um dieser Gefährdung der Demokratie Einhalt zu gebieten? Eine Strömung, eine politische, eine Partei?
Ja, die sehe ich punktuell immer dann, wenn ich in Gemeinden bin oder irgendwo so in privaten Kontexten, und dann sehe ich, ja, da gibt es ein Dorf, das sind 60% AfD-Wähler, und es gibt trotzdem diese eine Familie, die da hingezogen ist. Und die gesagt hat, wir machen jetzt hier in der alten Dorfkneipe, da passiert nichts mehr, wir müssen einen Gemeinschaftsraum finden, wo sich die Leute wieder treffen, wo man sich wieder austauscht und nicht nur über den Gartenzaun gegenseitig hinterm Rücken und sich hasst, sondern zusammenbringt, und die dann sagen, wir machen hier jetzt einmal in der Woche einen Kinoabend oder eine Lesung oder so, und Menschen dadurch zusammenkommen. Oder Leute sagen, Kunststudierende, wir mieten einen alten Bus und wir fahren jetzt im Sommer durch Brandenburg und machen dort Kinoabende, und dann reden die Leute, kommen, treffen sich mal wieder und kommen zusammen und tauschen sich aus und sehen, dass sie vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind. Das sind die, sind natürlich, es klingt absurd, wenn ich das sage, fast naiv, weil es so kleine Mini-Dinge sind, aber da sehe ich das immer, und ich bin jedes Mal gerührt, weil ich sehe, das sind kleine Versuche, aber eine breite, irgendwie jetzt die NGO oder die Politik oder so, sehe ich nicht, nein.
Weil die AfD ist ja, die wirkt von außen so geeint. Die ist natürlich auch total zerstritten innen drin und irgendwie auch sehr fragil in dem, wie sie wirkt. Aber sie wirkt eben so stabil im Vergleich zu dem, was eben eine 5,5% SPD oder ein CDU-Kandidat, der...
Ja, weil auch, was du vorhin gesagt hast, natürlich stimmt. Sie können sich total zerstreiten. Es kann offensichtlich für jeden sein, dass es da nur um Karriere geht, bestimmte Landesverbänden, und dass sie sich dann gegenseitig wegboxen und genau die gleichen Konflikte, auch Generationenkonflikte und so wie in anderen Parteien. Aber es juckt die Wähler und Wählerinnen nicht. Ja. Während das SPD-Mitglieder juckt und sagt, das geht nicht, dass ich, wenn sich da jemand bereichert hätte oder so. Und das ist aber den Leuten, weil es geht gar nicht um die konkreten Personen, sondern es geht um ein Gefühl, was die AfD verkauft und was nur die AfD, was man nur kriegt, wenn man die AfD wählt, dieses Gefühl, ihr seid in Ordnung, ihr könnt weiter so leben, ihr könnt Menschen mit Migrationsgeschichte hassen, ihr könnt Homosexualität scheiße finden, ihr könnt dreimal am Tag Schnitzel essen, euren Diesel weiterfahren, bis die Welt brennt, es ist alles in Ordnung, Deutschland aber normal, es ist total okay, und das ist ein sehr, sehr psychologisch dankbares Angebot, was dir keine andere Partei gibt, weil anderen sagen, ja, es gibt da Probleme da draußen, wir haben 10 Kriege vor unserer Tür, die Welt brennt, was klimamäßig angeht, wir müssen was verändern, wir müssen uns transformieren. Und das ist die einzigen, die sagen, es ist nicht so, gibt es alles nicht, die Probleme gibt es gar nicht, ist die AfD, und deshalb ist es egal, ob die andauernd irgendwie so gegen ihre eigenen Werte verstoßen, sie werden trotzdem gewählt.
Es ist ja so, dass die AfD so ein bisschen, es gibt in der Linguistik ein ganz tolles Wort, und zwar für das Z-Schnitzel und für diese ganzen seltsamen Wörter, die die AfD ja auch unbedingt weiter haben möchte. Und diese Wörter nennt man Trotzwörter. Es gibt gar keinen Grund, es einfach so zu sagen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das Gericht schmeckt genauso durchschnittlich wie immer, egal wie es heißt. Und guck mal, wie schwer es war, diese Wörter aus der, also wir haben es eigentlich auch nicht geschafft. Also diese Wörter existieren weiter in der deutschen Sprache. Sie sind genauso, sie sind schändlich und sie sind unnötig und man muss sie einfach nicht sagen. Ist die AfD eigentlich das Z-Schnitzel der Parteien? So eine Art Trotzpartei? Und sind uns da auch genauso die Hände gebunden, was das Erklären ist, wie das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht so eine Politik in Europa, in Deutschland.
Schöne Analogie. Ich glaube, das war mal so. Das war vielleicht vor 10 Jahren noch so. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht nur trotzdem, die Leute sind wirklich überzeugt, die Wähler wirklich überzeugt davon, dass es dann uns allen besser geht, wenn wir die Grenzen hoch machen und wenn wir uns quasi unserer weißen, homogenen Bevölkerung uns hier in der Suppe sitzen und es keine Befruchtung mehr gibt von außen und so. Die sind, glaube ich, wirklich davon überzeugt mittlerweile. Also das war mal, glaube ich, anders. Die Trotzpartei, der Gegenpartei wurde sie auch genannt, immer gegen alles zu sein. Und das trifft dann auf so ein Gefühl, was da ist. Alles scheiße, die kümmern sich nicht um meine Probleme und so. Aber mittlerweile sind Leute davon wirklich überzeugt.
Ja, also das ist so krass, die kümmern sich nicht um meine Probleme. Und ich habe jetzt, wie gesagt, gestern eine Folge aufgenommen zur Grundsicherung und frage mich so mit den Entscheidungen, die Friedrich Merz und die SPD betreffen zur Grundsicherung, wie sehr das einfach noch weiter befeuert, dass Menschen die AfD wählen, weil diese Gesetzesänderung, diese Einführung der Grundsicherung natürlich alles noch weiter verschärft. Alles noch anstrengender macht für Menschen, die Hilfe brauchen, die Menschen nicht mal sozusagen, ich will nicht mal das Wort die Zurückgelassenen sagen, sondern das kann einfach jeden betreffen. Jeder einzelne Bürger, Bürgerin in Deutschland kann von diesen Gesetzen der Grundsicherung betroffen sein und ist damit potenziell empfänglich für eine Partei wie die AfD.
Definitiv.
Und die CDU überlegt ja seit Anfang an, wie verhindern wir die AfD? Und eigentlich machen sie sehr viel, um sie nicht zu verhindern.
Sondern ja, Friedrich Merz war ja sehr erfolgreich mit der Halbierung der AfD. Ja. Ich glaube, er hat sie verdoppelt mittlerweile. Nee, das ist absolut, da bin ich total bei dir. Also die sozialen Konflikte noch zu verstärken, sorgt, glaube ich, nicht dafür, dass Menschen größere Fans der Demokratie werden.
Ich habe kürzlich mit einem Komiker gesprochen, der sehr bekannt in Deutschland ist, den Namen nenne ich jetzt nicht, der zu mir sagte, er merkt daran, dass die Stimmung sich verändert, weil er auf der Straße mittlerweile beleidigt wird. Also es ist ein Komiker, der woke slash, ich will diesen Begriff nicht verwenden, einfach ein linker, also im linken Spektrum sich bewegend, irgendwie guter Humor, cooler Humor. Und der meinte so, vor 4-5 Jahren wurde ich auf der Straße noch um Selfies gefragt, jetzt ist es so, dass die Leute mich beleidigen. Merkst du diesen Stimmungswandel als Berichterstattender, ist fast eine rhetorische Frage, als Berichterstattender aus der Politik im Investigativressort der Zeit, merkst du das auch? Diesen Stimmungswandel.
Was meinst du, Chino? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Mir geht's total gut. Ich werde nur geliebt und gelobt.
Nee, ich habe neulich eine Folge gemacht bei Topf voll Gold, wo es genau darum ging. Also ich gebe, glaube ich, keine einzige Woche, in denen es nicht irgendeine Form von Angriffen gibt auf meine Kolleginnen und mich. Frauen betrifft das natürlich noch viel mehr. Wir werden verklagt, wir werden mit Shitstorms überzogen, gedoxt, also da wird versucht, unsere Familien Dinge rauszufinden und das zu veröffentlichen, dass man dann mal bei uns vorbeikommt. Letztes Jahr hat der Staatsschutz eine Person mitgenommen, die mich bedroht hat und so konkret bedroht hat, dass es selbst die Polizei sich Sorgen gemacht hat, weil konkret ein Zeitpunkt und ein Ort genannt wurde, wo sie mich umbringen wollte. Der saß dann 24 Stunden in Schutzhaft. Die Person also es ist, gehört mittlerweile, und das ist jetzt schon fast ein bisschen zynisch, wenn ich hier sage, diese Bedrohung und der Umgang, die kostet auch viel Zeit und Nerv und Kraft, dann das irgendwie alles wieder abzuräumen, betrifft, ist ein Drittel der Arbeitszeit, würde ich sagen. Das ist so wie bei einem Bergarbeiter die Staublunge oder bei einer Gerüstbauerin, die vom Gerüst fallen kann. So ist das, das zu unserem Beruf mittlerweile dazu, diese Form von Bedrohung.
Hast du dir so eine Deadline für deinen eigenen Job gegeben und gesagt, bis hierhin und nicht weiter? Ich höre dann höre ich auf, dann ist Schluss?
Nee, meine Deadline ist, wenn ich in Rente gehe.
Mit 82 dann.
Und vielleicht noch ein bisschen länger. Nee, ist es eher so, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich hier nicht mehr frei berichten kann in Deutschland, wie ich dann vom Ausland aus weiterhin berichten kann, dass hier Menschen informiert werden in Deutschland.
Das ist so verrückt, dass du das machst, weil ich das auch tue. Es gibt eine Gruppe von, eine nicht mal mehr so ganz kleine Gruppe von Kunst-, Kulturschaffenden, Journalisten, Journalistinnen, die genau diese Gedanken sich machen. Und seit über einem Jahr versuche ich das kann man jetzt hier auch, wenn die Rechten ihre Pläne offen diskutieren, können auch die Linken das machen, beziehungsweise die Sozialdemokraten.
Ich würde gerade nicht mehr sagen, dass ich links bin. Ich bin einfach demokratisch.
Demokratisch, genau, das wollte ich damit betonen. Seit über einem Jahr versuche ich eine Art, wir treffen uns alle im Quartal regelmäßig, halten uns auf dem Laufenden und sind ein Netzwerk. Ich schaff's nicht. Ich habe diese Idee auch mehreren Leuten schon erzählt, wir schaffen es alle nicht.
Warum nicht? Weil die keine Zeit haben?
Nee, weil man es dann überhaupt, mach ich nächste Woche und dann ist da der Faschismus, dann ist es zu spät.
Ja.
Wir müssen das jetzt mal wirklich langsam machen. Vielleicht sollten wir uns eine Burg in Thüringen kaufen.
Soll sehr günstig sein, habe ich gehört.
Soll sehr günstig sein und von dort aus einen Verlag gründen.
So ein Institut für...
Ja, Institut für demokratische Bestrebungen und junge Männer und Frauen ausbilden. Dass die Christian, vielen Dank, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Es ist wie immer deprimierend, mit dir darüber zu sprechen.
Tut mir leid.
Das macht nichts. Aber ich finde es gut, dass sowohl du als auch ich den Zynismus nicht. Wir kämpfen dagegen. Wir kämpfen für die Demokratie und gegen den Zynismus.
So sieht's aus.
Danke.
Danke.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.